Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Kirchen haben sich dem Schicksal ergeben. Wird Hagia Sophia wieder zur Moschee umgewandelt? Kardinal Dolan verteidigt Telefonkonferenz mit Trump. Schweizer Garden im Vatikan. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, prämieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der wöchentlichen Nachrichtensendung Cut News. Ich habe wieder für Sie 4 Nachrichten vorbereitet und die erste kommt, wie auch schon immer in diesen Tagen, von der Corona-Einschränkung. Zuvor möchte ich sagen, dass Sie auf unserer Webseite dann die Antwort vom Bischofskonferenz sehen können auf dem Brief, was sie darauf geantwortet haben. Katnet titelt so: Brandl, Kirche zu Schicksalsergeben bei Corona-Einschränkungen. Redakteur Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, abgekürzt SZ: Die Kirchen hätten schicksalsergeben auf die staatlichen Gottesdienstverbote reagiert. Während sogar Geschäfte schon wieder geöffnet hatten. Dies führe zu Autoritätsverlust. Die Kirchen meinen, die Religionsfreiheitseinschränkungen zu bereitwillig hin. Dies sei zwar als Akt der Nächstenliebe bezeichnet worden, allerdings hätten die Kirchen dadurch Autorität verloren, kritisiert Herbert Brandl in der in München erscheinenden Süddeutschen Zeitung. Man habe schicksalsergeben auf die staatlichen Gottesdienstverbote reagiert, während sogar Geschäfte schon wieder geöffnet hatten. Dies werde nun obendrein bei der Wiederaufnahme von Gottesdiensten fortgeführt. Es sei fraglich, ob tatsächlich so viel Reglementierung notwendig sei. Konkret sprach er das Gesangsverbot, die Pflicht zu einer Eintragung in eine Liste und die markierte Plätze an. Außerdem stellte er die Frage, ob Angehörige von Risikogruppen nicht selbst darüber entscheiden könnten, wie viel Schutz sie möchten. Man dürfe hier ruhig auf die Klugheit und Freiheit der Christenmenschen auf ihren Verstand versetzen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die nächste Pressekonferenz hier in der Schweiz wird ja am 27. April stattfinden, beziehungsweise hat schon am 27. April stattgefunden, und dort hat der Bundesrat mit dem BAG, also mit dem Bundesamt für Gesundheit, ja die Kirche in Anführungszeichen als normale Laden eingestuft, aber das können Sie ja alles in dem Brief auf unserer Webseite ja nachlesen. Machen wir hier nun einen Break und dann kommt die nächste Nachricht von unserem Partner Nachrichtenagentur CNA Deutsch. Wie vor dem Break gesagt, kommt die nächste Nachricht von unserem Partner Nachrichtensender Agentur CNA Deutsch. Die Hagia Sophia war einst das Zentrum der Orthodoxie, bevor sie eine Moschee und dann in einem Museum umgewandelt wurde. In dieser ehemaligen byzantinischen Kathedrale, die seit 1934 offiziell religiös neutral ist, erklang am 23. März erneut der Ruf des Muezzins zum muslimischen Gebet. Nach 85 Jahren war dies der erste Mal am 3. Juli 2016 wieder geschehen. Um die Beweggründe für dieses Ereignis herauszufinden, hat die internationale päpstliche Stiftung Aid to the Church in Need, abgekürzt ACN, Antoine Chopin, einen Historiker, der sich mit der zeitgenössischen Türkei befasst, interviewt. Er war ehemals Mitarbeiter der französischen Instituts für anatolischen Studien in Istanbul und Forscher von CNRS, Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung. Er betreibt den Blog Susam Sosak, der ganz der Türkei gewidmet ist. Das Interview führte Christoph Lafontaine. Wie ist die Forderung der Muslime zu erklären, in der Hagia Sophia zu beten, ist die erste Frage. Darauf antwortet er, die Forderung, dass die Basilika aus dem 6. Jahrhundert wieder für die muslimische Religionsausübung zurückgegangen werden soll, ist seit der Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Einnahme von Konstantinopel im Jahr 1953 stark gegenwärtig. Anlässlich der Einnahme der Stadt der Fetih feierte der Sultan den Sieg in der Hagia Sophia und wandelte diese ipso facto in eine Moschee um. Diese Geste verlieh der Basilika einen sakralen und islamischen Charakter und machte sie zu einem Symbol des Islams, obgleich paradoxerweise ihr griechischer christlicher Name beibehalten wurde. Hagia Sophia. Atatürk, der Gründer und von 1923 bis 1938 erster Präsident der Türkischen Republik, hat 1934 zum großen Ärger der Gläubigen entschieden, die Hagia Sophia zu säkularisieren und sie in ein Museum zu verwandeln, das bis heute geblieben ist. Die nächste Frage stellt die Frage des muslimischen Gebets in der Hagia Sophia eine Zurückweisung der Atatürk gewollten Laizität dar. Das Gedenken im Jahre 1953, dass alles in allem eine ziemlich einfache Zeremonie war, fand in einer antilaizistischen Periode statt, einer Zeit der Rückkehr des Religiösen unter der Regierung der Demokratischen Partei von Adan Menderes 1950 bis 1960, der 1956 in Konya erklärte, ich zitiere, die türkische Nation ist muslimisch, Zitat Ende. Diese Aussage, die den Charakter der Türkei, die nach dem Völkermord an den Armeniern, der Ausweisung der orthodoxen Griechen und den Pogromen an den Juden de facto zu 99% muslimisch geworden war, verspiegelt wieder zum Lieblingsslogan der extremen Rechte in der Türkei. Als der politische Islam von Juni 1996 bis Juni 1997 wieder an die Macht kam, versprach Premierminister Necmettin Erbakan seinen Wählern, die Basilika den Islam zurückzugeben. Er blieb nicht lange genug an der Macht, um diese Pläne zu verwirklichen. Zur selben Zeit, nämlich 1994 bis 1998, war Recep Tayyip Erdogan Bürgermeister von Istanbul und formulierte diesen Absicht. Doch er wurde 1998 durch die Armee abgesetzt und sogar für die Verletzung der Laizität inhaftiert. Die nächste Frage ist, 2018 rezitierte Erdogan als türkischer Präsident den ersten Koranvers in der Hagia Sophia und erklärte im März 2019, er wolle den Status eines Museums in einer Moschee umwandeln. Steht der Gebetsruf vom 23. März damit im Zusammenhang? Die Antwort dazu ist, ich meine, dass viele Maßnahmen, die Erdogan seit 2002 und insbesondere im Jahr 2012 getroffen hat, zu einem ein politisches Ziel habe, das 50 Jahre zurückgeht, und zum anderen als eine Rache für die Verletzung gesehen werden können, die ihm seine Absetzung 1998 zugefügt hat. So ist auch das Gebet von vergangenen März in einem Auge zu nicht anderes als ein für den Augenblick bescheidenen Ereignis eines langen Prozesses. Für allen darf man die Regime von Erdogan nicht als einen Bruch betrachten, sondern es ist Teil einer langen national-islamischen Geschichte, die sich nicht immer unterirdisch vollzogen hat. Wie können die Christen in der Türkei reagieren, ist die letzte Frage. Die Christen in der Türkei und vor allem der Überrest der orthodoxen Bevölkerung, deren größter Teil 1914, 1955 und 1964 in Wellen ausgewiesen wurde, um nicht in der Vertreibung der Orthodoxen aus Nordzypern im Jahr 1974 zu sprechen, ist angesichts des von ihr erlebten extremen Zurückhaltenden. Die Anweisung, sich zurückzuhalten, wird sogar von der religiösen Führern beharrlich wiederholt. Keinen hohen Wellen zu schlagen, sich nie zu beklagen. Die Reaktionen der Orthodoxie können in der Türkei nur über den offiziellen Weg der ökonomischen Patriarches von Konstantinopel laufen. Aber der Erfahrung nach sind die Treffen zwischen den Patriarchen und den türkischen Behörden oft sehr konventionell, sehr diplomatisch. Wird die griechische und russische Orthodoxie passiv bleiben, wenn die Basilika wie im Jahr 1453 der muslimischen Religionsausübung überlassen werden sollte? angesichts der komplizierten Kontextes der Beziehung mit Russland aufgrund der Syrien-Konflikts ist es ziemlich unwahrscheinlich. Machen wir hier nun einen Break und dann kommt die nächste Nachricht aus der Vereinigten Staaten. Cut.net titelt so: Kardinal Dolan verteidigt Telefonkonferenz mit Trump. Kritik sei der Preis für das Engagement in der Gesellschaft, sagte der Erzbischof von New York. Timothy Kardinal Dolan, der Erzbischof von New York, hat in einem Interview mit dem von den Jesuiten herausgegebenen America Magazin seine Teilnahme an der Telefonkonferenz mit US-Präsident Donald Trump verteidigt. Der Präsident hat am 25. April mit 600 führenden Vertretern der katholischen Kirche gesprochen. Darunter waren die Kardinäle Dolan und O'Malley. Dolan hatte bei diesem Anlass Trump für dessen Einsatz für den Lebensschutz gedankt. Die Organisation Faith in Public Life, abgekürzt FPL, hatte den Erzbischof von New York in einem offenen Brief darauf kritisiert und behauptet, Präsident Trump sei kein Lebensschützer. Dolan hätte Trumps Grausamkeit gegenüber Immigranten, Leugnung des Klimawandels und Rassismus kritisieren sollen. Stattdessen habe er den Präsidenten gelobt und später sogar in einem Interview mit Fox News dessen Engagement für die religiösen Gemeinschaften gelobt, kritisiert FPL. Ein Zusammenschluss von Klerikern und Gläubigen, die sich für progressive politische Ziele einsetzen. In seinem Interview mit dem America-Magazin stellte Dolan fest, dass er für seine Arbeit sowohl von links als auch von rechts Kritik einstecken müsse. Das sei der Preis dafür, dass die Kirche die heilige Aufgabe des Begleitens, des Engagierens und des Dialoges übernommen habe. Die Alternative wäre der Rückzug aus der Gesellschaft, ähnlich wie die Amish, sagte der Kardinal. Hierher muss man nur sagen, dass der erste und ich glaube auch der einzige Präsident an einem Marsch für das Leben teilgenommen hat und eine Rede gesagt hat. Hier könnte man ein Stückchen von dem Kuchen abschneiden und dem Bundesrat hier in der Schweiz geben, was er machen müsste. Nun einen letzten Break und dann kommt die letzte Nachricht aus dem Vatikan. Die letzte Nachricht ist von Vatican News und Vatican News titelt: Schweizer Garde dachte der Plünderung Roms in kleinem Kreis. Mit einer Feier in kleinem Rahmen hat die päpstliche Schweizer Garde am Mittwochabend jener 147 Artisten gedacht, die bei der Plünderung Roms 1527 ums Leben kamen. Am 6. Mai legen üblicherweise die Rekruten ihren Fahneneid ab. Diese Feier wird 2020 im Oktober nachgeholt, weil die Einschränkungen im Zug der Corona-Krise große Zusammenkünfte auch im Vatikan ausschließen. In diesem Jahr fand stattdessen in der Kirche auf dem Deutschen Friedhof im Vatikan eine Messe mit anschließender Kranzniederlegung statt. Beides übertrug Vatican News im Livestream, sodass auch die Familien der Garde-Angehörigen in der Schweiz sich zuschalten konnten. In anderen Jahren kommen jeweils mehrere hundert Gäste aus der Eidgenossenschaft zum 6. Mai in den Vatikan. In seiner Predigt wies Luigi Roberto Cona vom Vatikanischen Staatssekretariat auf die Bedeutung des Opfers in christlicher Sicht hin. Er zog eine Linie vom Märtyrertod der ersten Christen in die nahegelegenen Zirkus, des Neros getötet wurden, über die gefallenen Gardisten beim Sacco di Roma zur Rettung des damaligen Papstes Clemens VII. Bis zu den alltäglichen Opfern im Einsatz für anderen. Aus Opfern wie diese sei stets etwas Größeres gewesen, so Cona. Möglich seinen Verzicht, Selbstverleugnung und Hingabe, aber nur aus der Glauben an etwas, der größer ist als das, worauf man verzichtete. Kranzniederlegung. Die Kranzniederlegung nach der Messe fand am Platz der ersten römischen Märtyrer statt, der zwischen dem deutschen Friedhof und dem Petersdom liegt. Im Pflasterboden ist dort die Stelle markiert, an der etwa 1500 Jahre lang der Obelisk stand, der sich heute auf dem Petersplatz erhebt. Der Monolith gehörte zum Zirkus des Nero, in dem der Apostel Petrus das Märtyrium erlitt. In einer kurzen Ansprache in drei Sprachen erinnerte der Kommandant der Schweizer Garde Christoph Graf an die besonderen Umstände des diesjährigen Gedenktages. Die Illusion der modernen Gesellschaft, eine solche Pandemie problemlos zu meistern zu können, sei Platz. Opfer seien vor allem alte und kranke Menschen gewesen. Der Zelebrant bei der Messe, Luigi Roberto Cona, wirkt seit Herbst 2019 als Assessor im päpstlichen Staatssekretariat. Diese Funktion ist in der Sektion für die allgemeinen Angelegenheiten angesiedelt. Der Assessor reagiert unter dem Substituten der Sektion Leiter der Staatssekretariats mit seinen drei Sektionen ist Kardinal Pietro Parolin. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für diese Woche. Am Dienstag können Sie dann wieder Betrachtungen und ein Gedanken von Heiligen Josef Maria hören und falls Sie Lust haben und ansonsten am nächsten Freitag wieder in der Nachrichtensendung. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und wünscht allen Gottes Frieden.